Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 20. Mai und das sind heute unsere Themen. Der Bundesgerichtshof kippt die Bestpreisklausel von Booking.com. Die IFA wird wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Zoom wird zur Event-Plattform. Facebook wird zur Live-Shopping-Plattform. Und Trading-Apps kämpfen im Krypto-Crash mit Ausfällen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Paula Hübner von La Familia. Und wir haben uns ganz, ganz spannend das Thema Oatly vorgenommen. Da gab es den großen Börsengang. Und da haben wir uns intensiv drüber unterhalten. Ich glaube, das war super spannend. Von daher bleibt dran, es lohnt sich. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com/reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools.
Insider Daily. Nachrichten.
With you.
I trusted you.
Trust me now.
Koalition enttäuscht Startup-Szene. Business Insider rechnet mit der Bundesregierung ab und sieht zahlreiche der Versprechen gegenüber den Startups als nicht eingehalten. Insgesamt 25 konkrete Maßnahmen zur Förderung der Startup-Kultur hatte sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD vorgenommen. Die traurige Bilanz: nur 15 von 25 Vorhaben wurden umgesetzt. 7 weitere Projekte sind noch in Arbeit oder wurden nur teilweise erfüllt. Bitkom-Präsident Achim Berg kommentiert den Umsetzungsstau wie folgt: Angesichts des hohen Tempos in der Startup-Szene hätte die Liste nach spätestens 2 Jahren abgearbeitet sein müssen. Zeitgleich sei anzuerkennen, dass die Bundesregierung in der zweifellos schwierigen Corona-Zeit das befürchtete Startup-Sterben verhindert habe, indem die Insolvenzantragspflicht fast 1 Jahr lang ausgesetzt wurde. Laut des Vorsitzenden vom Bundesverband Deutsches Startup, Christian Miele, zeichnet sich ein differenzierteres Bild. Anerkennung gibt es beispielsweise für den neuen Zukunftsfonds sowie die Corona-Hilfen für Startups. Dennoch müsse man mit Blick auf die enttäuschenden Ergebnisse bei den Mitarbeiterbeteiligungen aus Startup-Sicht ein unbefriedigendes Fazit ziehen. Die Bundesregierung habe sich mit lauten Ankündigungen den Ball selbst auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann mit Anlauf daneben geschossen.
Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star?
Bye bye, Bitwala. Das Berliner Krypto-Fintech Bitwala unterzieht sich einem Markenrelaunch und firmiert künftig unter der Marke Nuri. Das in 32 europäischen Ländern aktive Unternehmen erhofft sich von diesem Schritt, ein breiteres Publikum ansprechen zu können. Derzeit verzeichnet das Unternehmen nach eigenen Angaben über 200.000 Kunden. Eine Erweiterung der Produktpalette wurde ebenfalls angekündigt. Neben Investitionen in Kryptowährungen bietet Nuri zudem ein vollumfängliches mobiles Bankkonto inklusive Visa-Debitkarte. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2015, beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und ist nach eigenen Angaben operativ profitabel. IFA wegen Corona-Pandemie erneut abgesagt.
Oh no!
Trotz rückläufiger Fallzahlen wird die internationale Funkausstellung IFA in Berlin auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sahen die Veranstalter keine Möglichkeit, die für Anfang September angesetzte Veranstaltung verantwortungsvoll zu planen. Es fehlten die Rahmenbedingungen, die dafür eine verlässliche und verbindliche Grundlage böten. Noch im März zeigte man sich zuversichtlich, die kommende Messe als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Seit gestern steht jedoch fest, dass die nächste IFA erst im September 2022 abgehalten werden wird. BGH kippt Bestpreisklausel von Booking.com. Die sogenannte Bestpreisklausel der Buchungsplattform Booking.com steht bereits seit geraumer Zeit in der Kritik. Gemäß der 2015 eingeführten Klausel ist es Hotels untersagt, ihre Zimmer auf der eigenen Homepage günstiger anzubieten als auf der Buchungsplattform. Bei Missachtung droht den Hotels die Löschung auf dem Portal. Diese Regel wurde nun vom Bundesgerichtshof BGH auf Betreiben des Bundeskartellamtes gekippt. Zuvor hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Klausel noch als rechtmäßiges Mittel gegen ein illoyales Umlenken eingeschätzt. Der BGH hat die enge Bestpreisklausel jetzt als unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs eingestuft und sieht die Position von Booking.com nicht gefährdet, selbst wenn Hotelbetreiber ihre Kontingente an anderer Stelle zu günstigeren Preisen anbieten.
Und hierbei geht es natürlich vor allem um die Situation am Kryptomarkt. Der Kryptomarkt, der hat sich extrem verändert, denn innerhalb der letzten 24 Stunden ging es rapide für viele verschiedene Coins und Token nach unten.
Trading-Apps kämpfen im Krypto-Crash mit Ausfällen. Ein mittelschweres Erdbeben erschüttert derzeit die Kryptowelt. Der Kryptomarkt erlebte gestern einen turbulenten Handelstag und lag zeitweise mit etwa 24% im Minus. Die hohe Volatilität sorgte für ein verstärktes Nutzeraufkommen sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite. Viele der großen Anbieter konnten den Nutzeransturm nicht bewältigen, wie eine Analyse der Plattform Down Detector zeigt. Selbst große Anbieter wie Coinbase, Binance, KuCoin, Gemini oder Bitpanda waren von Ausfällen betroffen. Kryptobörsen mussten sich in der Vergangenheit immer wieder entschuldigen, weil ihre Datenbanken die Last der vielen Trades in Spitzenphasen nicht bewältigen konnten. Möglicherweise freuen sich viele Bitcoin-Besitzer rückblickend, dass sie keinen Zugriff auf ihre Konten hatten. Nachdem der Bitcoin-Kurs gestern zeitweilig auf unter $33.000 gefallen war, lag er zum Redaktionsschluss bereits wieder bei über $40.000.
If you run conferences or large events, you might have recently found yourself faced with the decision of canceling your event or trying to host it online. While there's no replacement for in-person interaction, there are ways to still provide a memorable online experience.
Zoom wird zur Event-Plattform. Die Videokonferenzsoftware Zoom kündigt ein neues Produkt an. Ab Sommer soll dank Zoom-Events die Organisation von Online-Veranstaltungen stark vereinfacht werden. Veranstalter können dann dank des neuen Features kleine und große virtuelle Konferenzen, Webinare und Kulturveranstaltungen organisieren und auch direkt monetarisieren. Dazu stehen ein individuell anpassbares Ticketing, ein Portal für Abrechnungen und Statistiken und zahlreiche Networking-Möglichkeiten zur Verfügung. Außerdem sei die Teilnahme an öffentlich angebotenen Events möglich.
Good morning, everyone. It's great to be back at I.O. Today, I'm excited to share our latest breakthrough in natural language understanding, Lambda. It's a language model for dialogue applications. And it's open domain, which means it's designed to converse on any topic. And while it's still in research and development, we've been using it internally to explore novel interactions.
Die fünf besten Neuheiten von der Google-Messe. Fast zwei Stunden lang hat das Technologieunternehmen Google den Auftakt seiner Entwicklerkonferenz I.O. live ins Netz übertragen. Dabei wurden zahlreiche Neuheiten präsentiert, unter anderem eine erste Beta-Version von Googles nächstem Mobile-Betriebssystem Android 12, das mit einem neuen personalisierbaren Design namens Material U zu gefallen wusste. Auch wurde ein Hologramm-Video-Chat namens Project Starline vorgestellt. Dieser soll helfen, Online-Meetings und Konferenzen künftig realistischer wirken zu lassen. Dabei soll der Blick durch ein, Zitat, magisches Fenster das Gefühl vermitteln, als ob sich die Gesprächspartner direkt gegenüber sitzen. Bestimmendes Thema war jedoch, wie erwartet, das Segment der künstlichen Intelligenz. Hier soll unter anderem die neue Technologie Language Model for Dialogue Applications dafür sorgen, dass sich künstliche Assistenten künftig natürlicher mit Menschen unterhalten können.
Hi guys, it's Shama Maher, CEO of Scaling Retail, and this week on Retailing Weekly, we are talking about Facebook's new live shopping integration. Now, this technology is being tested right now in Thailand, but if it goes well, you can plan to start to see retailers rolling out live shopping integrations onto the Facebook accounts and Facebook pages.
Facebook started Live Shopping Friday. Das Social Network Facebook startet einen neuen Live-Shopping-Service. Zwischen dem 22. Mai und dem 16. Juli haben große Marken aus den Bereichen Beauty, Hautpflege und Mode die Möglichkeit, spannende Produkte auf Facebook vorzustellen. Mit dem Event sollen größere Marken motiviert werden, das neue Feature zu testen. Dabei werden den teilnehmenden Marken wenig Vorschriften gemacht, wie sie die Produkte präsentieren. Während der Show können Zuschauer Fragen stellen, auf verlinkte Produkte klicken und diese dann entweder direkt kaufen oder für später in ihren Warenkorb legen. Elon Musk verärgert Twitter-User. Der Shitstorm kam mit Ansage, nachdem Tesla-Chef Elon Musk angekündigt hatte, dass Tesla keine Bitcoins mehr als Zahlungsmittel zulassen werde, entlädt sich der Ärger frustrierter Follower und Bitcoin-Spekulanten. Twitter-Nutzer reagierten mit wütenden und teilweise verzweifelten Antworten auf Elon Musks Tweet. Die Ankündigung von Musk hatte die Kurse auf dem Kryptomarkt stark einbrechen lassen oder gelten zumindest als initialer Auslöser. Neben allgemeinem Frust über die aus ihrer Sicht unverantwortlichen Ankündigungen werfen einige Nutzer Musk vor, dass er selbst widersprüchlich handele, weil seine eigene Kobaltbatterie auch nicht klimafreundlich produziert werde. Musk hatte die Abkehr von Bitcoin mit dessen nicht akzeptabler Klimabilanz begründet.
You tweet a lot.
I use my tweets to express myself. Some people use their hair. I use Twitter.
Well, but you use your tweeting to kind of get back at critics.
Rarely.
You kind of have little wars with the press.
Twitter is a war zone. If somebody's going to jump in the war zone, it's like, okay, you're in the arena. Let's go.
Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Donnerstag, dem 20. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
Aufruf an alle wachstumsstarken B2C-Startups. Bewerbt euch jetzt für den 7 Ventures Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro7Sat1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www.7ventures.de.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Paula Hübner von La Familia. Präsentiert von
Byton Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
Also, ich freue mich total. Paula Hübner ist wieder hier. Paula, toll, dass du da bist. Hallo.
Hi, Jan.
Ja, großartig, dass du wieder da bist und ich weiß ja, worüber wir sprechen, von daher freue ich mich sehr. Mega spannendes Thema. Also eigentlich zwei Themen, aber das eine, haben wir gesagt, setzt man den Schwerpunkt. Ich hoffe, ansonsten geht's dir gut.
Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
Ja, langer Tag gewesen, aber das geht uns ja, glaube ich, allen so, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja, genau. Aber trotzdem toll, wir haben noch Zeit gefunden, über Oatly zu sprechen.
Genau, über den IPO von Oatly, der kommt heute Nachmittag nämlich. Und das wird auf jeden Fall ein heißer IPO. Die zielen auf eine Bewertung von 10 Milliarden ab. Und ja, absoluter Wahnsinn. Und haben, glaube ich, wirklich auch als Marke, auch in Deutschland in den letzten 2-3 Jahren, wirklich eine wahnsinnige Strahlkraft und einen, sagen wir mal, großen Schwerpunkt gelegt in der öffentlichen Wahrnehmung auf das Thema Pflanzenmilch. Also vielleicht nochmal für alle, die das nicht kennen. Oatly ist ein Hersteller von quasi haferbasierter Pflanzenmilch, also sozusagen Kuhmilchersatzprodukt, was also sozusagen komplett vegan und damit auch nachhaltiger daherkommt. Und die haben es wirklich geschafft, das Milchersatzsegment komplett umzukrempeln. Also vielleicht mal kurz am Beispiel Deutschland, weil es, glaube ich, für uns alle am anschaulichsten ist. Aber bevor Oatly nach Deutschland kam, und das war erst in 2018, da wuchs der Bereich Pflanzenmilch irgendwie so 5 bis 10% im Jahr. Und da hat man schon gedacht, oh, das ist jetzt irgendwie total, wird jetzt gerade total heiß und gräbt sozusagen der Kuhmilch den Rang ab. Aber einfach jetzt 2 Jahre später, also die Zahlen, die ich hier habe, sind aus 2020, wächst dieses Segment, also das Segment Pflanzenmilch, jetzt hoch doppelstellig im Jahr. Und Hafermilch hat jetzt 60% von dem Segment. Und im Vergleich dazu, das war vor 2018, war das noch fast komplett regiert von Soja- und Mandelmilch, das Segment. Also Oatly kam rein und hat einfach einmal komplett die Präferenzen in Pflanzenmilch umgegraben in Deutschland und sich dann dazu auch noch einen riesen Marktanteil geschnappt. Also ich glaube, Oatly hat jetzt so 30% vom Pflanzenmilchmarkt in Deutschland.
Das ist total irre. Also ich habe mich jetzt im Zuge unseres Gesprächs hier in der Vorbereitung auch ein bisschen mit Oatly noch beschäftigt. Ich trinke das gelegentlich oder diese Milchersatzprodukte, aber ich war von dieser Marktgröße total überrascht. Wie würdest du die denn einschätzen? Also du hast jetzt gerade gesagt, die haben Marktanteile hinzugewonnen und der Markt wächst, aber wie groß ist denn vielleicht der Gesamtmarkt überhaupt?
Ja, also für mich war das jetzt auch erstmal schwer greifbar, wie stark jetzt eigentlich sozusagen der Pflanzenmilchmarkt überhaupt schon den normalen Milcherzeugnismarkt angreift, und habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also sozusagen 2020 war Global Dairy Market, also sozusagen wirklich die Milcherzeugnisse inklusive Pflanzenmilch, bei 590 Milliarden US-Dollar. Und davon sind die Pflanzenmilchprodukte bei 18 Milliarden im Umsatz gewesen. Und das sind dann um die 3%. Also daran sieht man schon mal, Pflanzenmilch als solches ist immer noch eine absolute Nische weltweit. Das heißt, es ist sozusagen für Oatly einfach noch wahnsinnig viel Platz da, diese Nische auszuweiten. Also einmal, glaube ich, wird das auch von alleine passieren, weil einfach der Trend dahin geht, nachhaltiger zu konsumieren und wenn es nicht tierische Produkte sind, sind die einfach deswegen schon nachhaltiger, dass da weniger Ressourcen aufgewendet werden, um das herzustellen. Noch dazu geht der Trend ja sowieso auch in Richtung vegan und vegetarisch und weg von Massentierhaltung und so weiter. Das heißt, es gibt einfach sozusagen diesen Nischenmarkt auszuweiten noch extrem viel Potenzial. Und dann kommt noch hinzu, dass Oatly einfach eine sehr starke sozusagen Education-Rolle gespielt hat in diesem Markt. Also man hat es ja schon daran gesehen, wie das in Deutschland funktioniert hat. Aber so haben die auch in anderen Märkten überhaupt dieses Segment so richtig stark in den Mainstream gebracht und es irgendwie geschafft, dass man jetzt wirklich in jedem Café in Innenstädten eigentlich Pflanzenmilch und jetzt meistens sogar auch Oatly bekommt. Und vielleicht um nochmal zu einzuordnen, was hat denn jetzt Oatly dafür einen Marktanteil? Die haben mit 400 Millionen Umsatz an dem Pflanzenmilchmarkt weltweit etwa 2%. Heißt, also auch da ist halt sozusagen innerhalb von Pflanzenmilch noch Raum nach oben, und Pflanzenmilch wird sich einfach noch extrem weiter ausbreiten. Deswegen glaube ich, sind da so ein bisschen dem Wachstum keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das hat auch super starke Implikationen für andere Player, die auf dem Pflanzenmilchmarkt unterwegs sind.
Guckt ihr euch denn diese Märkte auch an? Weil, also was mich total irritiert bei der ganzen Geschichte, also ich finde jetzt natürlich erstmal diesen Trend total begrüßenswert, ne? Aber mich irritiert, dass da ist ja BlackRock irgendwann eingestiegen und die sind auf einer Bewertung, glaube ich, letztes Jahr irgendwann auf 2 Milliarden eingestiegen. Und man redet jetzt von einem Börsenwert beim Börsengang von 10 Milliarden. Wie kommt das denn? Also wie erschließt sich das einem?
Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall, setzt man da sehr stark auf Oatly als Player, der eben diesen Markt umkrempelt. Also man muss sich einmal anschauen, wie die umsatzseitig gewachsen sind. Also haben sich die letzten 2 Jahre im Umsatz jedes Jahr verdoppelt und prognostizieren jetzt auch, dass sie in 2021 auf 800 Millionen Umsatz springen werden. Also ich glaube, das ist einfach einmal das starke Wachstum, was die hinlegen, und dann dazu auch, wie sich eben, wenn man große Markttrends wie Sustainability sich anschaut, wie man einfach denkt, dass dieses ganze Segment sich noch weiter expandieren wird. Und ich denke, es ist da wirklich eine starke Investition in die Zukunft auch ein Stück weit.
Ist vielleicht ein bisschen wie bei Beyond Meat, ne? Die sind ja eigentlich, auch wenn sie natürlich ein anderes Produkt sind, aber so ein bisschen mit dem gleichen Stigma behaftet, ne? Dass man irgendwie sagt, da geht es um die Generation, Fridays for Future, die jetzt quasi im Prinzip dem ganzen Thema Fleisch und dann eben auch Milch irgendwie so den Rücken gekehrt hat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall vergleichen. Ich glaube, Beyond Meat hat da auch eine Vorreiterfunktion und hat so ein bisschen die besonders starke Marke, die man jetzt in dem Segment kennt, aber ist eben auch ein Zugpferd für andere Hersteller in dem gleichen Segment. Also da gibt es ja jetzt noch viele weitere. Kann man auch, sehe ich hier immer in Berlin im Supermarkt, kann man jetzt alle möglichen Marken kaufen. Und ich glaube, genauso ist das auch in diesem Markt. Also zum Beispiel jetzt, wir haben ja auch ein paar deutsche Player, die in dem Bereich aktiv sind. Also Flyfoods zum Beispiel aus Berlin, die machen ja Erbsenmilch, also Milch, die quasi aus so einem Erbsenprotein gemacht wird. Und für die ist sozusagen, wie Oatly diesen Markt ankurbelt, auch einfach wirklich beflügelnd und kein, kein Hemmnis.
Ja, habe ich mich gefragt, ob die dann quasi über Nacht irgendwie, keine Ahnung, auch ihren Wert verdoppelt haben, einfach durch den Oatly-Börsengang.
Weiß ich jetzt nicht, ob sie ihn über Nacht dann verdoppelt haben, aber ich glaube, damit ist es wirklich auch sozusagen ganz vorne in den Köpfen aller Investoren, dass dieses Segment wirklich funktioniert und boomt. Deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Rückenwind für Firmen wie Fly.
Also was ich ja bei Oatly noch super spannend finde, ist ja eigentlich ein relativ altes Unternehmen. Wir reden ja hier nicht über ein Startup, auch wenn die jetzt gerade erst nach Deutschland gekommen sind, aber die gibt es ja schon relativ lange. Und was sich wirklich jeder Zuhörer und jede Zuhörerin mal anschauen muss, ist die Markenentwicklung. Die haben ein total krasses Rebranding hingelegt. Und ich glaube, auch das hat hinterher total geholfen, diese Marke irgendwie so in die Köpfe reinzuhämmern.
Auf jeden Fall. Ich habe mir diese Geschichte auch mal ein bisschen angeschaut, weil mich auch interessiert hat, wie ein quasi über 20 Jahre altes Unternehmen jetzt auf einmal diesen Boom erfahren hat. Und es muss wohl tatsächlich so sein, dass der Gründer Richard ein ziemlicher Tüftler ist und der dieses Produkt und damit auch so ein bisschen die Formel und den Geschmack von Oatly sehr, sehr lange entwickelt hat. Und dem ging es eher so um den Purpose und nicht um die Kommerzialisierung. Es klingt jetzt sehr romantisch, aber es war wirklich im Fall von Oatly anscheinend.
Macht sie
so.
Ja total sympathisch, ne?
Ja, genau. Und dann haben sie vor circa 7 Jahren einen neuen externen CEO reingeholt. Und der hat eben dieses ganze Rebranding und so weiter angetrieben und hat dann mal wirklich gezeigt, wie so eine Marke jetzt eigentlich nach vorne kommt. Plus dann hat sich jetzt natürlich auch einfach die richtige Zeit eingestellt, um so eine Marke zu relaunchen. Also ich denke mal, wenn die das vor 15 Jahren probiert hätten, wären sie wahrscheinlich nicht auf den gleichen Appetit beim Konsumenten gestoßen.
Aber diese Markenentwicklung wirklich, wenn man sich die alten Packungen anguckt, das ist der absolute Hammer, ja. Und ja, was ich dabei gedacht habe, ja, und du kennst ja wahrscheinlich auch True Fruits, ne, hier aus Deutschland. Das hat mich so ein bisschen an die erinnert, weil die irgendwie auch ganz clever mit ihrer Verpackung spielen. Und da habe ich mich dann gefragt, wie wichtig würdest du eigentlich bei diesem ganzen Thema den Shelf Space bei den Supermärkten einschätzen? Weil, also was hätten die, wenn sie nicht über Supermärkte verkaufen, überhaupt für eine Chance?
Ich glaube, der Shelf Space ist wie immer bei Lebensmittelthemen super wichtig. Besonders in Deutschland geht es sehr stark darum, wie viel Platz man sozusagen im LEH einnimmt. Ich glaube, bei Oatly ist ja auch noch die Besonderheit, die sagen ja sogar, ihr wichtigstes Aushängeschild ist eigentlich ihre Packung, die eben sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat, relativ stark raussticht aus der Landschaft, die man da so im Supermarkt sieht und auch sehr, sehr gehaltvoll, also da sind sehr viele Informationen drauf und die haben ja auch mit relativ wenig Kampagnen sich bekannt gemacht, also haben immer sehr stark mit der Packung als Werbeplakat gearbeitet und ich glaube, also ganz ohne den LEH wäre es auf jeden Fall auch in Deutschland sehr, sehr schwierig, aber man muss ja auch sagen, Oatly ist ja sehr stark über die Cafés gekommen am Anfang. Also gerade in Deutschland haben die vor allem mal geschaut, dass die Barista Edition, die sich auch sehr gut aufschäumen lässt, in allen einschlägigen Cafés liegt. Und dass dadurch die Leute quasi so eine Art Geschmackstest in breiter Masse machen konnten und es dann im LEH wiedererkannt haben. Also das war eine ziemlich erfolgreiche Strategie für Oatly, weil als die ganz am Anfang versucht haben, an die Einkäufer der großen Lebensmitteleinzelhändler zu verkaufen, haben die erstmal überhaupt nicht verstanden, warum jetzt auf einmal Hafer das neue Ding sein soll. Das musste sozusagen erstmal live am Konsumenten in den Cafés getestet werden. Und vielleicht noch eine Sache, die mir einfällt zu dem Thema Packung und Shelf Space, war ja noch eine witzige Geschichte, die da letztes Jahr, glaube ich, am Laufen war und wo Oatly sehr stark involviert war. Und zwar generell gibt es ja einen krassen Kampf zwischen der traditionellen Milchindustrie und der Pflanzenmilchindustrie. Und die Milchindustrie versucht da immer wieder sozusagen aus politischer Ebene verschiedene Coups oder Kämpfe mit der Pflanzenmilchindustrie anzufangen, indem sie zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass sich die ganzen Pflanzenmilchprodukte nicht mehr Hafermilch und so weiter nennen dürfen, sondern die müssen sich Haferdrink nennen. Das war ja sozusagen das Erste. Und dann als Zweites haben sie jetzt eine riesige politische Kampagne gestartet, zu sagen, die ganzen Produkte dürfen auch nicht mehr in den Verpackungen, die an Milch erinnern, verkauft werden. Also sozusagen, die dürfen nicht in so einem Tetrapack, was aussieht, wie, ja, das war sozusagen jetzt das Nächste. Und da hat dann auch wieder Oatly eine super, super witzige Kampagne dagegen gemacht, dass sie halt dann Oatly, oder also in dem Video quasi die weiße Flüssigkeit in so wie so Putzmittelbehältern und einfach in jeglicher anderen Art von Behälter getan haben und dann die Leute sozusagen dahingestellt haben, wie sie dann mit so einem Milchbehälter in ihren Kaffee reinsprühen und halt sagen, ja okay, also wenn das jetzt sozusagen die Lösung der Politik ist, um zu verhindern, dass Leute verwirrt sind zwischen Milch und Pflanzenmilch, dann so be it, so nach dem Motto, also um das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen.
Aber weißt du, Lobbyisten, das ist wirklich, also Lobbyisten, da schüttle ich immer nur den Kopf, ja. Ich hatte auch gelesen, also ich glaube Alba oder so heißt dieser, nee, wahrscheinlich heißt er ein bisschen anders, aber dieser große Konkurrent aus Schweden, Milchproduzent, die hatten dann eben angefangen, tatsächlich so Kunstnamen, die halt eben dann irgendwie so eben nicht Milch, sondern irgendwas anderes. Und dann hat und dann eine Kampagne zu fahren und dann hat sich Oatly zu jedem dieser Kunstnamen die Markenrechte gesichert und haben angefangen, Produkte unter diesen Marken, also unter diesem verhohnepiepelten Namen rauszubringen. Das war, also die spielen das schon sehr clever, muss ich sagen. Und es gibt auch, vielleicht noch als Empfehlung, hatte ich gesehen, ein sehr, sehr cooles Interview mit einem Brandmanager von denen auf Business Punk. Und der hat zum Beispiel erzählt, was man jetzt gar nicht denken würde, es gibt kein Brandbook. Also die haben jetzt nicht irgendwie so ein Style Guide oder sowas, mit dem sie ihre Verpackung designen, sondern sie hauen auf die Verpackung drauf, was immer ihnen einfällt. Also bis hin zu, sie hatten eine Projektmanagerin von ihnen, die einen neuen Freund gesucht hat, also die einfach Single war. Und dann haben sie einfach deren Kontaktanzeige da drauf gehauen. Ja? Also ich finde das schon, ja, du siehst ja schon, wie viel wir jetzt erzählen. Das ist schon sehr sympathisch geführt, die ganze Marke, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super gespannt, was da passiert. Und also ich glaube, wenn man sich da jetzt am IPO beteiligt, auf jeden Fall keine schlechte Idee, weil das ist schon sehr zukunftsträchtig.
Also du bist da bullish morgen, ja? Dass da oder da, heute Nachmittag, dass es da richtig, richtig abgeht.
Ich bin da total bullish.
Ja. Und was kann jetzt diesem ganzen Markt, dann vielleicht so als letzte Frage, was kann den Markt noch gefährden? Also was könnte da jetzt noch passieren? Wir haben jetzt gerade über Erbsenmilch gesprochen. Könnte das der neue heiße Scheiß sein? Oder hier sind ja Oprah Winfrey und Natalie Portman investiert. Könnten die jetzt vielleicht noch für einen Skandal sorgen oder was kann da noch passieren?
Ja, also ich glaube, es gibt so ein bisschen eigentlich zwei Risikosegmente noch, wobei ich persönlich die jetzt beide nicht für super threatening halte. Das eine ist natürlich, also es basiert ja alles auf Hafer, was ja ein Agrarprodukt ist. Also ich kann jetzt schwer einschätzen, ob es irgendwie vielleicht auch mal ein Risk sein könnte, dass man davon nicht mehr genug Supply kriegt oder dass einfach in irgendeiner Art und Weise durch wettertechnische Einflüsse da nicht mehr so viel Supply da ist. Das könnte ein Risiko auf der einen Seite sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Lobbyisten und die Milchindustrie da auf jeden Fall noch eine Rolle spielen werden, und versuchen werden, auch in anderen Märkten, in die Oatly noch geht, da gegen diese Marke oder einfach den Fortschritt von Pflanzenmilch vorzugehen. Aber ich würde das eher mal so als so einen Stolperstein sehen, weil es macht also fundamentell langfristig halt keinen Sinn, die Argumentationsbasis, dass zum Beispiel das den Konsumenten verwirrt. Und ich glaube, das wird langfristig sich halt nicht halten.
Ich glaube, die beiden Philips vom Doppelgänger-Podcast haben noch so ein bisschen drüber gestritten, ob der Markenname gut gewählt ist, weil ja Oat, also mit Hafer dann quasi, sehr deskriptiv und sehr einschränkend ist. Ne? Wie siehst du das? Würdest du sagen, da, also zum Beispiel Erbsenmilch kann man sich jetzt schlecht als Oatly vorstellen, ne?
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, kann man jetzt so sehen, wenn man quasi sagt, dann muss ja alles, was ihr jemals macht, mit Hafer sein. Aber dann wiederum hast du ja selber gesagt, die haben kein Brandbook, die machen das alles so sehr menschlich und so ein bisschen nach Gusto. Und ich glaube, die können sich wahrscheinlich am Ende auch erlauben, andere Produktlinien an den Markt zu bringen und die einfach trotzdem unter ihrer Marke laufen zu lassen. Also ich gebe dir recht, vielleicht hätte man das am Anfang mit einbeziehen können, aber ich glaube nicht, dass das ihnen jetzt einen großen Abbruch tun wird.
Nee, das war auch gar nicht meine, das war nur eine Frage, das war gar nicht mein Punkt, sondern im Gegenteil, ich glaube, es macht total Sinn, dass man sich in so einer Nische dann eben auch gut positioniert.
Also von daher, stimmt, absolut. Ja.
Du, wollen wir ganz kurz noch du hast ja noch ein anderes Thema mitgebracht, mit Blick auf die Uhr nochmal ganz kurz, wollen wir nochmal vielleicht über Pipe sprechen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also Pipe ist ein Startup aus den USA. Die haben gerade eine 150 Millionen US-Dollar Runde geclosed und das bei einer 2 Milliarden US-Dollar Bewertung und damit sozusagen Double Unicorn und die interessanterweise auch aus Miami kommen, was ja auch so ein bisschen eine Stadt war, in der so während der Pandemic sehr viel Innovation und Wachstum weitergetrieben wurde, weil das mit den Regeln nicht ganz so weit her war. Also das auch mal fand ich ein witziger Fact. Und die haben natürlich, das ist ja auch, also ich habe das Gefühl, jede Woche oder alle zwei Wochen, wenn ich bei dir bin, Jan, habe ich eigentlich immer ein Thema, wo die letzte Runde ganz, ganz kurz nur zurücklegt. Und so auch bei Pipe. Die haben vor 2,5 Monaten die 50 Millionen Runde geraced. Und sind dadurch auf wirklich einer starken Entwicklungsschiene, sind auch, glaube ich, erst 2019, also zwei Jahre alt als Firma und haben also auch einen absoluten Wahnsinnsstart dahingelegt.
Ja, die haben eine Goldmine gefunden scheinbar, ne?
Ja, scheinbar ja. Vielleicht um einmal zu erklären, was sie machen, ist eigentlich relativ simpel. Die bieten einen Finanzierungsservice für SaaS-Firmen an, also und sagen quasi, die SaaS-Firmen eben haben, dass man dieses Geld zum heutigen Zeitpunkt dem Startup verfügbar macht. Also gibt ja dann sozusagen Startups, die wollen zum Beispiel in Marketing investieren oder ihr Team aufbauen und so weiter und könnten das dann eigentlich aus eigener Kraft nicht sofort machen, weil sie ja von SaaS-Einkünften über die jeden Monat reinkommen leben. Und Pipe gibt ihnen dann eben die Möglichkeit, sozusagen diese zukünftigen Contract Values vorzuziehen und dadurch eben Kapital aufzunehmen, was nicht dilutiert. Was ja sozusagen für kleine Startups ist ja Fremdfinanzierung super schwierig zu bekommen. Und die müssen ja deswegen auch immer Venture-Runden raisen, um quasi in Vorleistung Geld zu haben, um wachsen zu können. Und davon lebt jetzt quasi Pipe.
Ist das ein Modell, von dem du jetzt glaubst, dass das auch nach Deutschland kommen könnte oder nach Europa? Seht ihr sogar schon?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sowohl in UK schon ein, zwei Firmen, die in dem groben Bereich unterwegs sind und jetzt sind auch in Deutschland welche gestartet, zum Beispiel Rail, ist aber wirklich noch eine Pre-Seed-Company, also ganz, ganz am Anfang. Und ich glaube, dass das hier auf jeden Fall auch Potenzial hat. Wir haben nämlich, als wir uns den Markt angeschaut haben, auch gesehen, dass 110 Milliarden Dollar in Europa ausgegeben für SaaS. Das heißt, also das ist ja sozusagen einfach mal die Grundgesamtheit, die man da in Europa angehen könnte, was den Markt hier, glaube ich, auf jeden Fall auch super, super spannend macht.
Also ich habe mir ein Interview angeguckt mit dem Gründer, das findet man auf YouTube, können wir auch verlinken gerne, ist total faszinierend zu sehen, weil das ist ein Modell, ich kannte das nicht, ja, und es erschließt sich einem sofort, kann man, haben wir gerade gesehen, innerhalb von einer halben Minute erklären und ist einfach eine gute Vorfinanzierung. Vielleicht nochmal als Brücke zu euch, erzählt doch mal ganz kurz, was ihr macht.
Ja, La Familia ist ein klassischer Frühphasen-Investor. Wir machen Pre-Seed- und Seed-Runden und befähigen wirklich gerne alle Gründer, die etablierte Industrien disruptieren und schauen uns eben auch sehr, sehr gerne Themen im Fintech-Bereich an und finden den ganzen Bereich so eigentlich Empowerment of Small and Medium Business sehr, sehr spannend. Deswegen auch diese Modelle wie Pipe, wo es darum geht, eigentlich kleinen Firmen auch Zugang zu Fremdkapital zu geben, finden wir super spannend.
Und man sieht ja, ihr guckt wirklich auf einer zumindest, also nicht nur deutschen Ebene, sondern mindestens Europa, wenn nicht sogar, wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen über Coinbase gesprochen und sowas, auch auf einer internationalen Ebene, ne?
Genau, wir haben 70% unserer Investments in Europa gemacht, 30% in den USA. In den USA eben zum Beispiel Coinbase und Deal sind daher da auch ganz flexibel.
Du, Paula, hat wieder großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt behalten wir morgen mal oder für die Hörer dann heute natürlich dann eben Oatly im Blick. Oder können wir dann vielleicht in 2 Wochen mal so ein Recap machen, ob wir da zu Recht bullish waren. Aber auf jeden Fall ein echt cooler Markt, muss ich sagen. Und da freuen wir uns, glaube ich, beide, wenn der sich jetzt toll entwickelt, ne?
Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Jan.
Dieser Beitrag wurde präsentiert von
Byton Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer von euch zu lesen auf LinkedIn, auf Twitter oder eben auf Apple Podcast oder iTunes. Das hilft uns am allermeisten. Von daher vielen Dank dafür. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Euch noch einen wundervollen Tag und bis morgen. Ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com/review.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.